Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. In dieser Folge sprechen wir mit dem Düsseldorfer Künstler Thomas Schönauer. Er nennt sich einen Engineering Artist, denn er schafft in seinen Werken eine Verbindung zwischen Industrie und Kunst. Das Material und die Technik, die er für seine teils imposant großen Skulpturen und Kunstwerke nutzt, folgen der Logik von innovativen Unternehmen. Er arbeitet mit Stahl, Kunststoff und setzt großes Industriegerät ein, um seine Werkstoffe zu bearbeiten. Ja, er arbeitet sogar zum Teil mit Unternehmen zusammen, um seine Werke zu schaffen. In dieser Folge geht es nicht nur um die Verbindung von Kunst und Wirtschaft, sondern auch um die Natur und warum wir etwas Klebstoff, oder sagen wir besser Kit, in der Gesellschaft gut gebrauchen könnten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo lieber Tom, es freut mich, dass du dir Zeit genommen hast für unsere Folge Werte und Leadership.
Liebe Andrea, wie du weißt, sind das ja auch Themen, die mich sehr interessieren. Und selbst als Künstler bin ich ja in gewisser Weise auch im Leadership. Ich habe ein Team und habe ja zu verschiedenen großen Unternehmen enge Kontakte, die genau mit diesen Themen ja auch zu tun haben.
Absolut. Und bestimmt hast du uns auch in deinen drei Gegenständen welche mitgebracht, die mit deiner künstlerischen Arbeit zu tun haben. Eines, hast du mir vorher schon gesagt, ist ein Kunstwerk von dir, der Cultivator. Magst du das kurz beschreiben, wie das aussieht? Unsere Hörerinnen und Hörer können ja zumindest beim Zuhören, beim Lauschen nicht sehen, wie das aussieht. Vielleicht magst du es in deinen eigenen Worten beschreiben, was das ist. Und das verrät ja auch schon ganz schön, was du denn machst als Künstler.
Ja, vielleicht erkläre ich erstmal gar nicht, was es ist, sondern ich erkläre, wie ich zu dem Cultivator gekommen bin. Mhm. Das war nämlich ganz spannend. Ich wurde von einem bekannten Sammler eingeladen für seinen parkähnlichen Garten, also 10.000 Quadratmeter, man kann eigentlich schon von Park sprechen, eine Skulptur zu entwerfen. Und dieser Park ist von einem ganz berühmten Landschaftsarchitekten nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen. Das heißt, der ist jetzt in seiner vollen Blüte, unfassbar. Und ich habe mir da 3, 4, 5 Stunden und vielleicht auch sogar noch 2 Tage dann intensiv Gedanken darüber gemacht, was ich denn da eigentlich gestalten möge. Und bin dann zu dem Sammler gegangen und seiner Frau und habe gesagt, also selbst eine Skulptur von mir macht diesen Garten oder diesen Park nicht besser, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde die Finger davon lassen, weil der ist so stimmig.
Ah, okay. Und ich dachte, der wäre so schrecklich, dass es deine Kunst auch nicht mehr verbessern kann. Aber andersrum ist es natürlich deutlich besser.
Genau, also er ist bis heute untouched von irgendeiner fremden künstlerischen Hand, sondern er ist so, wie er vor 60 Jahren angelegt worden ist, ist er jetzt eben in seiner vollen Reife gewachsen. Nicht? Also Gärten oder Parks müssen eben wachsen. Aber zu meinem Glück gibt es vor diesem Haus auch noch ein 3 oder 4.000 Quadratmeter großes Grundstück. Und ich habe mich dann darauf fokussiert und habe dafür einen Entwurf gemacht und den bekam ich dann auch einen Auftrag gegeben. Als wir diese Skulptur fertigten, habe ich mich gefragt, stimmt das eigentlich, was du da gesagt hast in Bezug auf diesen hinteren wunderbaren Teil? Und habe gesagt, nee, irgendwie stimmt das nicht. Du musst vielleicht gar keine Skulptur bauen, die mit dem Bewuchs in Konkurrenz tritt, also nicht mit den Bäumen, nicht mit den Sträuchern, die also in einer wunderbaren Harmonie miteinander stehen, sondern du machst was ganz anderes. Du machst eine horizontale Skulptur, die sich der Topografie des Geländes anpasst. Mhm. Das haben wir dann entwickelt, ja, und dann habe ich gesagt, das bauen wir jetzt mal, habe ich erstmal als Modell gebaut und dann als ziemlich große Skulptur, so für mich selbst gebaut, also irgendwie so 6 Meter breit und 3 Meter hoch, also schon ein ganz schönes Volumen aus Edelstahl. Und am Ende, als wir fertig waren, musste ich mir überlegen, ja, was machst du denn eigentlich damit? Wie nennt man das? Und mir fiel ein und auf, es sieht aus wie eine Egge. Die Egge ist auf Englisch der Cultivator. Das heißt, es ist ein landschaftliches Gerät zum Kultivieren des Bodens. Man sagt das auch im Deutschen, also Cultivator und Kultivator ist ein Gerät zum Bearbeiten des Bodens. So, und so entstand dieser Begriff Cultivator. Das ist also im Grunde genommen eine horizontal angelegte Skulptur, die aus verschiedenen Linsen besteht, die miteinander verbunden sind, teilweise in der Luft schweben, teilweise auf dem Boden sind. Das heißt, mindestens drei Punkte muss man ja in einer Skulptur haben, damit sie auch sicher steht. Es wirkt aber so, obwohl sie 2,5 Tonnen schwer war, die erste Skulptur, als schwebte sie, als würde sie wegfliegen. Und das ist ja, wie du ja bestens weißt, auch der große Reiz meiner Skulpturen, dass ich immer gegen das, Gewicht, das scheinbare Gewicht kämpfe und sie sehr leicht und fast fliegend wirken lasse. Also sind die Cultivator entstanden und das war so ein spannendes Thema, dass ich dann von mehreren Sammlern, als sie diese gesehen haben, nämlich bei der Schweizer Skulpturentriennale in Bad Ragaz, dort habe ich die dann direkt ausstellen können, war auch sofort verkauft und dadurch, dass sie da ein halbes Jahr an fantastischer Stelle in diesem Park mitten in Bad Ragaz stand, kam eine ganze Menge Sammler auf mich zu und ob ich mir nicht mal ihr Grundstück angucken möge. Und so entstanden eigentlich, inzwischen gibt es 28 Cultivator weltweit. Und das ist ja erst 3 Jahre eigentlich her, dass ich diese Serie begonnen habe. Insofern ein wunderbarer Arbeitszyklus, der sich daraus entwickelt hat. Es gibt auch 2 vertikale Cultivator, die man, wenn man sie legte, dann eigentlich wieder horizontale wären. Und so spielen sie dieses Spiel auch der Vertikalität gegen die Horizontalität. Das ist das Thema der Cultivator.
Sehr spannend. Und irgendwie ist es ja auch so, aber da würde mich jetzt natürlich mehr deine Meinung interessieren, als dass ich selber interpretiere, dass ein Künstler, so wie du, ja auch mit dem Boden arbeitet, sozusagen mit auf dem er lebt, mit der Gesellschaft, mit den Werten. Und du bist ja jemand, der sehr stark auch in den Dialog geht mit der Gesellschaft. Ist das so zu viel reininterpretiert oder kann man das so beschreiben?
Naja, liebe Andrea, du weißt ja grundsätzlich, ist meine Meinung, dass ein Kunstwerk ausschließlich in der Rezeption desjenigen existiert, der die Skulptur, das Bild oder was auch immer sieht. Ja, ich kann dir da gar nicht widersprechen. Wichtig ist für mich, dass ich für diese Cultivator-Skulpturen eigentlich Halbzeuge aus der Industrie verwende. Das sind sogenannte gepresste Böden, die man nimmt. Man kennt das von diesen Silo-LKWs, ja, diese Tankwagen, die hinten immer so eine gewölbte Scheibe als Endstück haben. Also ich bediene mich eines Halbzeugs, was man für die Industrie und im industriellen Bereich fertigt und nutzt, und verwende es komplett in einem anderen Kontext. Und insofern ist es auch eine politische Idee, aus einem industriell gefertigten Gut was ganz Freies, Neues zu schaffen, ohne dass ich da jetzt der ganz große künstlerische Neuentwickler einer Form bin. Die Linse ist eine gewöhnliche Form. Nur wie man Linsen zueinander fügt, in welcher Position sie zueinander, in welcher Schräge sie zueinander, in welches auf der Fuß, also das Gewicht zum Boden bringt und die anderen schweben, das ist halt der künstlerische Akt dann der Skulptur.
Warum ist es dir so wichtig, und das sieht man ja auch in anderen Kunstwerken bei dir, dass du die Verbindung zur Industrie suchst, dass du auch Materialien nimmst, die dort verwendet werden, die sonst, glaube ich, kaum ein Künstler verwendet. Woher kommt die Idee und was willst du damit erreichen?
Ich glaube, das ist einfach eine Frage der Inspiration. Das Engineering, sprich im skulpturalen Bereich der Materialität, das hat mich immer sehr fasziniert und inspiriert. Je fast unmöglicher Konstruktionen im skulpturalen Bereich erscheinen, desto reizvoller sind sie für mich. Und das geht eigentlich nur im Zusammenwirken mit industriellen Profis, also mit Statikern, mit auch Materialforschern. Wie weit kann ich ein Material ausreizen? bevor es zerbricht oder zerbröselt. Das übertrifft natürlich überhaupt das Wissen jedes Künstlers. Und das kann man nur im Zusammenwirken mit Ingenieuren oder mit Materialkennern machen, die zu denen man sonst keinen Kontakt hat.
Ja.
Also mich inspiriert das. Das hat mich immer inspiriert. Nicht? Und deswegen, wie du weißt, nennt man mich auch den Engineering Artist, weil ich in diesem Grenzbereich zwischen freier Skulptur und auch konstruktivem Engineering unterwegs bin.
Ist ja auch ein bisschen das, was unser Land ausmacht, oder? Oder zumindest, was viele sagen, dass unsere Wirtschaft ja darauf aufbaut, dass wir sehr viele kleine, mittelständische, sehr innovative Köpfe haben, auch natürlich in den großen Unternehmen, so, dass dieses Engineering, das ist ja Teil der DNA des Landes, das heißt, da fügst du dich quasi ein oder nutzt das für deine Kunst, richtig?
Korrekt, korrekt. Ich meine, ich habe ja viele Jahre in Brasilien gelebt. Gewisse skulpturale Vorstellungen könnte man dann nicht realisieren, weil es dieses Know-how nicht gibt. Im finalen Zusammenfügen, im finalen technischen Zusammenfügen, in der finalen technischen Idee und Ausführung der Idee. Das geht in Deutschland allerdings sehr gut, da hast du vollkommen recht. Ich habe jetzt gerade, wenn ich das kurz noch sagen darf, in den nächsten 3 Tage bin ich wieder bei einem großen Stahlbauunternehmen in Sachsen-Anhalt. Ich habe gerade so 3 Großskulpturen für Saudi-Arabien gewonnen, also 12 Meter Höhe. Das ist schon, die müssen irgendwie nach Saudi-Arabien noch kommen. Also es ist nicht nur die Frage des Machens, sondern es ist auch die Frage der Logistik.
Stimmt.
Und das ist ein ganz wesentlicher Anteil an der konzeptionellen Grundidee. Wie geht man an so eine Skulptur heran? Mhm. Und das ist schon in Deutschland klasse,
kann man sagen. Und wenn du so drauf guckst, es gibt ja viele Leute, die beklagen, dass Deutschland seine Innovationskraft verliert, dass wir einen Anschluss verlieren, gucken nach USA, wo sehr viel innovative Unternehmen sind, die nichts Industrielles fertigen, sondern nur mit Daten arbeiten. Gleiches in China. Wie blickst du da drauf? Hat da Deutschland den Anschluss verloren oder sagst du, Mensch, ich arbeite mit so vielen zusammen, das kann ich gar nicht nachvollziehen? Wie ist dein Blick auf die Verfassung des Wirtschaftsstandorts?
Na, ich denke schon, dass wir in der Digitalisierung deutlich hinten liegen, was mich jetzt in meiner direkten künstlerischen Umsetzung nicht besonders stört, weil ich bisher nicht in der Augmented Reality arbeite, sondern durchaus noch in der haptischen Welt. Aber ich glaube, wenn man datenbasiert arbeitet, dann wird man vielleicht an Grenzen stoßen. Das kann ich aber nicht beurteilen.
Dann lass uns mal den zweiten Gegenstand besprechen, den du uns mitgebracht hast. Was hast du noch in deinem Körbchen liegen für uns?
Ja, ich habe noch den Begriff Landschaft genannt.
Magst du uns erklären, was dahinter steckt?
Ja, das ist ein Begriff, mit dem ich sehr viel zu tun habe. Landschaft, insofern habe ich das eben auch erklärt, wie ich zu den Cultivatoren gegangen bin. Landschaft besteht ja nicht nur aus einer freien, wie man sich das vorstellt, Gemälde von Caspar David Friedrich, sondern Landschaft ist auch eine Stadtlandschaft. Landschaft ist ein Gefüge von Natur, von kultivierter Natur, Gärten, von Architektur, Stadtplanung. Mhm. Und wenn man das unter diesem Aspekt sieht, ist die Landschaft ein hochkreativer Bereich, der für unsere neue Gesellschaft, für die Gesellschaft der Zukunft eine immer größere Wichtigkeit hat. Das heißt, wir versuchen, die Städte lebbarer zu machen, indem wir den Individualverkehr möglichst in die Peripherie bringen oder sowieso darauf verzichten. Und was machen wir dann mit diesen frei werdenden Flächen? Das nennt man Landschaft. Das ist dann eine städtische Landschaft. Das ist eine Quartierlandschaft. Mhm. Oder es ist noch schöner oder noch besser oder anders, aber genauso interessant sind natürlich Projekte, die man frei neu plant. Wir sind gerade in Moskau dabei, eine Satellitenstadt mit zu planen als Masterplaner im Landschaftsarchitekturbereich. Ich bin immer in so einem Team mit einem großen Landschaftsarchitekturbüro aus Mailand. Und dort haben wir es geschafft, dass wir die Landschaft zuerst definieren und danach, also den Masterplan fürs Landscaping und danach auf der Basis dieses Masterplanes die Architekturwettbewerbe stattfinden. Und das ist eigentlich was völlig Neues. Bis dato war es so, dass die Architekten den großen Masterplan für den Städtebau gemacht haben und dann guckt man mal, was so mit den Freiflächen dann passiert. Aber das ist ein völlig anderes Herangehen. Ne? Also wir haben die Topografie festgelegt, wir haben die Achsen festgelegt, Ventilation. Ja? Wir sind an der Moskwa. Wie geht die Ventilation von der Innenstadt? Das ist immerhin eine Stadt für über 100.000 Menschen, also auf dem Reißbrett. Das sind jetzt ganz neue Voraussetzungen, die man da schaffen kann. Und das ist Landschaft im vom Allerfeinsten und mit einer großen Verantwortung, die wir da übernehmen für die Lebensqualität der Menschen, die dort leben werden. Und ich habe mal bei einem Vortrag, den ich hielt im Triennale Museum, behauptet, dass Skulpteure, also Künstler, die im Landschaftsbereich arbeiten, ob im städtischen Bereich oder im freien Landschaftsbereich, eigentlich Chinese Doctors sind. Dann hat man geguckt, was meint er denn jetzt? Wir erspüren oder wir definieren Energiefelder. Und diese Energiefelder bestehen. Und die bestehen meist durch die Konstellation, zum Beispiel von Bäumen zueinander, von Architektur zueinander, die Platzsystematik mit der umgrenzenden Architektur etc. Und wir definieren die, wir artikulieren dann durch eine ganz gezielte Intervention von neuen Gebauten, zum Beispiel Skulpturen, zum Beispiel Pflanzungen von Bäumen, ganz neue Energieströme, ganz neue Konstellationen. Es ist wie eine Akupunktur in der Landschaft. Und dann habe ich das natürlich erläutert und man hat gedacht, jetzt fängt er an, völlig durchzudrehen. Aber am nächsten Tag stand es dann in der Headline in der Corriere della Sera, dass also Künstler inzwischen Chinese Doctors sind. Also das ist jetzt eine ganz wichtige neue These, die in vielen Bereichen übernommen worden ist. Und das ist gerade im urbanen Planungsbereich etwas ganz Wichtiges. Das heißt, wir sind jetzt dabei, die Quartiersbildung, so kann man das auch nennen, ganz gezielt durch Intervention von Natur, kultivierter Natur, Gärten aus der horizontalen in die vertikale gehen und Artefakte, sprich skulpturalen Elementen zu definieren.
Akupunktur setzt man ja vor allem dann ein, wenn man Symptome hat, also wenn es Krankheitssymptome gibt. Ist das bei unserer Architektur auch so bei der Landschaft, dass wir da vielleicht in der Vergangenheit nicht so ideal vorgegangen sind und man jetzt auch korrigierend eingreifen muss?
Beides. Die Prophylaxe ist ja viel besser als das Heilen. Wir gehen dann daran, ich habe das jetzt gerade in verschiedenen Kontexten gemacht, wenn ganze Stimmungen, Schwingungen in den Orten nicht stimmen, dann fangen wir an zu versuchen, durch Intervention, durch Eingriffe eine Veränderung zu erzielen, die zum Besseren und zum besseren Wohlfühlen der Bewohner führt. Wenn wir aber prophylaktisch arbeiten, dann bestimmen wir von vornherein gesunde Energiefelder. Und da fühlt sich der Mensch, ohne dass er es möglicherweise bewusst wahrnimmt, aber er fühlt sich einfach wohl. Er fühlt sich einfach besser. Also wir schaffen Räume, die zum Leben besser geeignet sind, als würde man nachher therapieren. Insofern ist das ein ganz wichtiger Akt.
Passt das auch zusammen mit der Debatte, die Fridays for Future zum Beispiel angestoßen haben, um zu gucken, wie sehr leben wir denn im Einklang mit der Natur, mit der Landschaft? Ist das was dich auch beschäftigt? Du hast ja auch zwei Töchter, die vielleicht im Alter sind, wo man sich noch für das Thema begeistert oder wo zumindest die Hauptzielgruppe der Bewegung ist. Sind das Diskussionen, die dich beeinflussen?
Total, aber ich würde mal unabhängig von Fridays for Future, wir sind seit mehreren Jahren daran, also eine sogenannte grün-blaue Infrastruktur zu gründen, zu berücksichtigen und sie nach vorne zu bringen. Das heißt Wasser, Natur, also Begrünung und danach kommt die Bebauung. Also die sogenannte grün-blaue Infrastruktur ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil des New Deal. Ja, wunderbar auch von Ursula von der Leyen ausgerufen zur Entwicklung des neuen Bauhauses. Und da sind wir sehr weit vorne in der Berücksichtigung genau dieser Thesen und setzen sie um.
Sehr spannend.
Ja, es ist extrem spannend. Und ich meine, das, was wir da gerade in Moskau versuchen hinzubekommen oder auch jetzt in Riad. Wir haben vor einem Jahr ein Prestige-Projekt gewonnen. Also dieser Andreas Kieper aus Mailand und ich mit einem Park, der circa 90 Hektar groß ist und mehr oder weniger im Zentrum von Riad liegt, den wir jetzt gerade so anlegen, dass wir den ganzen Park als Wasserspeicher planen. Das heißt, dreimal im Jahr bei gewissen Regenfällen, also Riad ist dort, wo es ist, weil es auf einer großen unterirdischen Wasserstruktur liegt, bringen wir bis zu 500.000 Kubikmeter Wasser an die Oberfläche. Der ganze Park wird zu einem See, alles geplant. Und geht dann nach 24 Stunden geht das Wasser wieder weg. Das heißt also, wir dramatisieren es geradezu. Es ist also wie eine große Bühne. Es ist ein Theater. Und ja, das ist fantastisch. Ich glaube, die Menschen werden das sehr, 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 sehr wertschätzen.
Jetzt bin ich gespannt, was du uns als Drittes mitgebracht hast für diese Folge.
Ja, das ist ein Begriff, den wir alle kennen. Das ist Klebstoff.
Klebstoff.
Ja, ich wollte so ein bisschen, sagen wir mal, das Spektrum meines Wirkens zeigen. Und jetzt haben wir ja zwei relativ große Spektren. Aber das dritte Spektrum ist mir mindestens so wichtig, nämlich jeder bildende Künstler, jeder in der dritten Dimension arbeitende Künstler, sprich Bildhauer, macht natürlich auch Zeichnungen. Er malt, in der Regel macht er eine Zeichnung seiner Skulpturen, ob es als Entwurf oder Interpretation gilt, das bleibt dahingestellt. Das hat mir nie genügt. Ich wollte mein eigenes Oeuvre auf der zweiten Dimension schaffen, das heißt also in der Fläche. Und da habe ich sehr viele Experimente gemacht und bin, um Raum zu schaffen. Das heißt, die Illusion der dritten Dimension auf der zweiten Dimension. Und irgendwie bin ich dann aus verschiedensten Gründen nach vielen Jahren Experimenten bei Klebstoff gelandet, weil ich gemerkt habe, das, was ich erzielen möchte, kann ich nur auf nicht saugenden Untergründen machen. Also nicht auf der Leinwand, nicht auf Papier, nicht also Canvas, sondern auf einer Stahlfläche. Ist jetzt nicht so ganz weit hergeholt, dass ich auf Stahl komme, ne, weil ich ja nun auch mit Stahl arbeite. Und was appliziert man auf Stahl, damit es nicht runterrutscht? Klebstoff. Und zwar für die Verklebung von Steinen. Und in diesem Falle sind es ganz spezielle Klebstoffe zur Verklebung von Edelsteinen, die eine fast identische, man kann sagen identische Ausdehnungskoeffizienz haben wie der Stahl. Also der Klebstoff und der Stahl dehnen sich und ziehen sich zusammen im gleichen Ausmaß, sodass die verschiedenen Temperaturen, selbst wenn man nach draußen brächte die Bilder, überhaupt nichts passiert. So, und das waren also hochinteressante Versuche und die brachten mich dann dazu, dass ich im Markt erhältliche Klebesysteme für die Verklebung von Stählen ausprobiert habe, die sich dann auch noch ganz besonders eignen für die Aufnahme von Pigmentsystemen. Also Pasten nennt man Farbe, genau. Das sind keine Trockenpigmente, sondern in dem Falle sind das sogenannte acrylgebundene Pasten, Reinpasten aus der Automobillackindustrie. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte dann wunderbare Ergebnisse schon und habe dann Ausstellungen gemacht und durch Zufall kam Frau Bageltra, die du ja kennst, zu mir in dieser Ausstellung und frug dann, sagen Sie mal, Schönauer, wie kriegen Sie eigentlich diese Räumlichkeit hin? Wie macht man das? Und dann habe ich gesagt, ja, ich experimentiere damit Klebesystemen aus der Industrie. Und dann sagte sie ganz fast empört, aber Herr Schönauer, wir sind doch Weltmarktführer für Klebesysteme. Ich sage, ich weiß
nicht. Die Frau ist ja bei Henkel, daher.
Genau, ja, Entschuldigung, das habe ich vergessen zu sagen. Also das ist die Aufsichtsrätin und Vorsitzende des Familienrates der von Henkel und sagte dann, ja, aber wir sind doch Weltmarktführer. Und dann sagte ich, ja, das weiß ich, aber das nutzt mir nicht so richtig viel. Doch, das nutzt ihn ab heute. Das heißt, sie hat dann die Labors für mich geöffnet. Und das war ein Quantensprung in der Entwicklung der Dinge, auf die ich eigentlich, die ich im Fokus hatte, die ich nur als Idee im Auge hatte und überhaupt nicht wusste, wie ich da weiterkomme in meinem Prozess. Und dann ging das plötzlich, waff, wie so eine Explosion. Und bin da sehr dankbar, dass ich auch die Herzen der Forscher gewinnen konnte, die also in dieser Adhesive-Forschung bei Henkel sind, dass sie da Spaß dran hatten. Ne? Ich meine, Klebstoff ist ja nicht so besonders sexy, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Klebstoff ist ja immer zwischen etwas, man sieht es nicht. Ja? Man forscht und sieht nicht sein Ergebnis. Man sieht nur, dass irgendwas zusammenklebt und nicht mehr auseinandergeht.
Ja, aber man sieht es vor allem dann, wenn es auseinanderfällt und man den Klebstoff vermisst, nicht?
Das ist dann gar nicht schön. Ne? Aber bei mir ist es so, dass ich den ästhetisiere. Das heißt, ich benutze die eigentlich transparente Masse, die wie Honig fließt, das kann man aber auch alles sehr einstellen, also die Viskosität. Und plötzlich ästhetisiere ich dieses Material und wird zu einem eigenständigen Körper. Und das ist sehr spannend. Und naja, und das ist extrem erfolgreich und
sammelt in der ganzen Welt. Was ich spannend finde, und jetzt sind wir auch sozusagen ja kurz nach den Bundestagswahlen in Deutschland, wo mir manchmal so der Eindruck kommt, dass unsere Gesellschaft ein bisschen Klebstoff vertragen könnte, weil wir sind ja schon ziemlich auseinandergefallen. Wie beobachtest du diese Debatte der Polarisierung, die du ja auch aus anderen Ländern kennst, du hast vorher gerade Brasilien angesprochen, wo das ja ähnlich zu beobachten ist, USA auch ähnlich. Wie blickst du auf diese politische Diskussion? Ich weiß ja, dass du ein sehr politisch interessierter Künstler auch bist. Ist Klebstoff da das, was helfen könnte? Und wie könnte der Klebstoff aussehen?
Ja, dieser Klebstoff, den ich da zur Malerei verwende, sicherlich nicht. Aber das Wirken als Künstler, so wie wir es tun, mit Sicherheit. Also ich beobachte das mit ganz großer Sorge. Nicht umsonst habe meine Frau und ich, wir haben also ein Hilfsprogramm vor vielen Jahren, unter anderem in Brasilien gegründet, um Bildung in die Favelas zu bringen. Also wir engagieren uns da sehr stark bis heute. Das Programm haben wir deutlich jetzt erweitert. Doch das ist eine ganz große Sorge, dass wir hier auseinanderdriften, gar keine Frage. Und ich denke auch, dass Kunst einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann. Also gewisse Leute erreicht man nicht. Das ist egal, wie du es versuchst. Die sind einfach wahrscheinlich verloren, weil sie auch durchs Raster gefallen sind, weil sie keine Bildung gehabt haben, die Chancen nicht gehabt haben oder auch weil sie ignorant sind und sie auch nicht haben wollen. Aber ansonsten, wenn wir wieder zurückgehen auf die Einwirkung und auf die Kraft der Gestaltung des Außenraumes im städtischen, aber auch im peripheren Bereich der Stadt, da glaube ich, können wir sehr viel zu beitragen für die Verklebung wieder und Nicht-Auseinanderdriftung der Städte und auch der nicht nur Sunnyside-Viertel von Städten. Das halte ich für extrem wichtig und da haben wir eine große Verantwortung.
Was sind das für Dinge, die Künstler machen können? Oder was kann man mit Kunst erreichen, was man vielleicht mit Worten nicht erreichen kann?
Zum Beispiel Respekt. Also es gibt ja viele Menschen, die sagen und Angst davor haben, also Künstler, dass man im öffentlichen Bereich sehr schnell von Vandalismus heimgeholt wird. Da habe ich eine ganz andere Erfahrung und deswegen nenne ich das Respekt. Wenn man als guter Künstler ein wirklich auf den Ort hin gefertigtes Werk positioniert und auch für Dauer positioniert, ich glaube, bei allen meinen Hunderten, die irgendwo in der Welt rumstehen, gibt es nicht einen Vandalismusfall. Ich glaube, nicht einen. Und das meine ich mit Respekt. Also sie verstehen es zwar nicht unbedingt, aber sie merken, da ist irgendein Mysterium, was sie davor Gott sei Dank bewahrt, es zu zerstören. Also es ruft keine Aggression bei Ihnen auf, sondern Respekt. Und wenn wir das thematisierten in diesen Städten durch anspruchsvolle Kunst, dann haben wir, glaube ich, eine ganze Menge gewonnen. Mhm. Das ist der Broken-Window-Effekt, den man kennt. Wenn wir Städte vernachlässigen, wenn wir sie ihnen keinen Wert, keine Wertschätzung geben und auch sie nicht pflegen, dann passiert das sehr schnell, dass die Menschen auch verrohen. Hm. Also insofern glaube ich, wenn wir das auf der nonverbalen Ebene versuchen mal zu erklären, dann ist das einer der Wege, die wir machen können. Das ist die große Verantwortung von dem Zusammenwirken von Städtebauern, Landschaftsplanern und Künstlern.
Sehr, sehr spannend. Wunderbar. Lieber Tom, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. War eine spannende Tour durch dein Schaffen, durch deine Werke und deine Werte. Also herzlichen Dank, dass du Zeit hattest.
Ja, vielen lieben Dank. Ich habe immer Zeit, wenn es um wirklich gute Fragestellungen geht. Alles Gute.
Das war die 18. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.